spin.
Es gibt für mich fast nichts Schöneres in der Woche, als mich mit meinen lieben Freunden Dan und Bass zu treffen.
Juhu, yeah. DMP Bass.
Und mit ihnen in einer wunderbaren Runde zu dritt Love and Hate zu bestreiten.
Woo.
Unseren Podcast, unsere Sprechstunde, unsere kleine Runde, um ein wenig über die Hip-Hop-Themen zu sprechen, die diese beiden alten Hip-Hop-Veteranen umtreibt und diese mit in unsere Runde bringen. Mein Name ist Nico. Und ihr seid bei Backspin, Love and Hate. Und ich freue mich auf das, was ihr diese Runde mitgebracht habt. Denn ich habe am ersten Blick auf die Themenliste schon gesehen, das kann lustig werden heute.
Ja, wir haben wieder eine schöne Mischung zusammengestellt. Und es bietet dir bestimmt viel Angriffsfläche bei einigen Themen.
Oh, ich weiß gar nicht. Es wird sich zeigen, ob es mehr Love ist oder mehr Hate ist. Untereinander.
Das ist ja eh immer so das Thema, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären. Es geht ja ein kleines bisschen darum, dass ich hier Hater Number One und Hater Number Two neben mir sitzen habe, was mitunter aktuelle Strömungen im Hip-Hop angeht. Weil, wie sagst du es immer so schön, da fehlt dir der Soul da, ne?
Ja, die haben einfach keinen Cojones.
Ja, genau. Und beim guten Bass ist es, glaube ich, ein grundsätzliches Problem mit diesen ganzen Typen, weil sie den Hip-Hop-Baum nicht richtig verstehen. Und auf dieser Grundlage treffen wir uns und die beiden Jungs bringen Themen mit, die in der aktuellen Hip-Hop-Zeitgeschichte für sie relevant sind und wir reden drüber. Und meine Aufgabe ist es, vielleicht ein kleines bisschen sie zurechtzurücken für das, was 2017 nun mal so, ne?
Also was wir so mit unseren Scheuklappen nicht gesehen haben.
Genau. Und deswegen leg los. Ich bin gespannt auf das, was kommt.
Das erste Thema passt wunderbar da rein. Es geht auch um Kendrick Lamar. Er hat überraschenderweise ein Statement in einem Interview gebracht.
Geht schon los,
ja,
Alter.
Ja, du siehst schon. Wir sind wieder bei dem Thema Mumble-Rapper und Trap und neue Künstler, die alten Säcke nicht so ganz ernst nehmen oder vielleicht sogar gar nicht respektieren wollen. Man weiß es nicht so genau. Aber Kendrick Lamar, wie gesagt, in einem Interview mit dem Forbes-Magazin wurde dort gefragt, wie sieht er so die aktuelle Szene, die aktuelle Hip-Hop-Szene. Und er hatte, es war ein sehr, sehr langes Interview, ich habe das mir nicht alles komplett angeguckt. Aber ein ganz wichtiger Punkt war für uns und für unsere Love-and-Hate-Runde, dass Kendrick Lamar diese ganzen Mumble-Rapper so ein bisschen aufgefordert hat, einfach die alten Hip-Hop-Säcke mal zu respektieren und selbst wenn sie das auch nicht feiern, dass sie trotzdem einfach mal einen Arm nehmen sollen. Weil ohne diese alten Säcke wären sie jetzt nicht da, wo sie jetzt wären. Und das finde ich ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen von einem Künstler wie Kendrick Lamar, der ja der Über-Rapper Nummer 1 gerade ist und mega gehypt wird, dass es von ihm kommt, finde ich umso wichtiger, dass alle anderen da draußen, alle Little Sissis und Bibis und Bubis, dass die mal merken, ihr müsst einfach die alten Säcke respektieren. Respect the Architect.
Ganz ehrlich, habt ihr was anderes erwartet von Kendrick Lamar?
Ja, er ist ja auch keine Oldschool-Hase. Er ist schon lange im Biss oder hat... Also er ist ja auch lange unterm Radar, bis man irgendwie den Hype kriegt und er dann auch seinen Erfolg hat. Aber ich als erstes würde ich sagen, okay, er hat seine Hausaufgaben gemacht und sieht auch, wo es dran hapert bei vielen Künstlern. Er hat ja auch gesagt, irgendwie lass jedem sein Genre haben, wie es auch alles bei Murs, was auch so ist, Platz genug, was wir hatten, das Thema mit Murs. Jeder soll seinen Raum bekommen und alles ist cool, aber...
Ja, man darf nur nicht diese Ignoranz akzeptieren, die diese neuen Künstler an den Start bringen. Natürlich sind sie jung, die können mit Dougie Fresh und so nichts anfangen, weil sie die nicht kennen. Aber trotzdem, in der heutigen Zeit, wenn du Teil einer Kultur, einer Bewegung sein willst und ernst genommen sein willst, dann musst du dich damit auseinandergesetzt haben. Du musst nicht die ganze Diskografie von KRS-One kennen, aber du solltest dich schon mit den Urvätern auseinandersetzen und vor allen Dingen diese respektieren. Wenn du diese nicht respektierst, dann bist du nicht Teil dieser Kultur, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist auch so das Grundproblem in diesen ganzen Veranstaltungen immer, dass die Typen, die diesen Respekt nicht geben, es halt von einem anderen Standpunkt aus betrachten, als den du gerade beschreibst. Weil bei dir geht es um Kultur, um Gesamtüberblick und denen geht es meistens nur um, ey, ich mach dopen Shit und guck mal, KRS-One rappt nicht so cool wie ich oder ist nicht so fly gerade wie ich. Deswegen soll er sich verpissen, der alte Sack.
Aber das wäre ja cool,
und
wenn
das ist der falsche
KRS-One
Ansatz.
Erwähnen würden, aber nicht mal das, weil sie gar nicht die Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ihnen vollkommen scheißegal ist, weil sie es nicht als Kultur sehen, weil sie es einfach nur als Mittel zum Zweck sehen, um einfach Geld zu machen oder einfach, weil es gerade geil ist. Das ist einfach nur ein Trend. Das ist für die einfach nicht mehr und nicht weniger als ein Trend. Ich glaube nicht, dass diese Little Leute und Migos, dass sie sagen, oh, Hip-Hop ist mein Ding, das war schon immer so. Nein, die sind nur da, aufgrund des Internets, aufgrund dieses Hypes, und die haben einfach Glück gehabt, das muss man einfach mal so sagen. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben richtig Kohle gescheffelt, und denen geht's nicht um Hip-Hop, das kaufe ich denen einfach nicht ab, die kennen sich damit nicht aus.
Das geht ja in Deutschland mit vielen Leuten genauso. Also man sagt, okay, ja, Rap, ich kann nicht singen, ich kann aber vielleicht rappen, ich habe ein Gefühl dafür, ist cool, ich mag das, gucken sich das von anderen Leuten ab, machen sich keine Gedanken, wo das herkommt.
Aber das ist das, was ich schon immer gesagt habe, in ganz vielen Sprechstunden, wenn ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalte, ja, Digga, die können ruhig erzählen, dass sie die Derbsten sind und gerade die fleißigsten Typen und so, ja, aber sag auch, ich respektiere auch die alten Säcke, weil ohne die Leute wäre ich gar nicht hier, so, das mehr will man noch gar nicht, so, du kannst ruhig erzählen, dass du der Allerderbste bist, aber vergiss nie, wer vor dir da war, wer das Haus vor dir gebaut hat, wer den Baum vor dir gepflanzt hat, du Spack.
Das geht eher sogar so weit, so, wer hat dich großgezogen, dein Vater, wer hat dich genährt, das war deine Mutter, so, also wenn du deine Eltern so ignorierst oder so.
Ich hatte mit Bass auch so eine ähnliche Unterhaltung mit zum Beispiel diesen Rock-Urvätern, und wir haben uns gefragt, ob das in anderen Genres oder in anderen Kulturen auch so ist, dass denen diese alten Säcke vollkommen egal ist, ob die sagen, ja, keine Ahnung, Alter, die Stones, die können mich am Arsch lecken, und die kenne ich nicht mal. Ich glaube nicht, dass das bei denen so ist. Ich glaube schon, dass sie so ein bisschen mehr gehuldigt werden.
Ich glaube aber, bei Hip-Hop ist es auch eine der Grundlagen in der Kultur, diese Abgrenzung, diese punkige Attitude. Das ist ja der Grund, warum, wie sich Deutschrap in Deutschland quasi entwickelt hat. Was in den Staaten sicherlich genauso gewesen sein wird, wo wir nicht dabei gewesen sind, sondern was wir nur von außen gesehen haben. Aber dieses gegen alles andere erstmal sein und sich selber positionieren. Und ich glaube, da bleibe ich immer dabei. Das ist so ein krasser Hip-Hop-Flavor, den die heutige Generation schon voll in sich trägt. Wahrscheinlich ohne ihn bewusst auszuleben.
Das ist dieser, ja, kann ich nachvollziehen, das auch ein bisschen, das ist dieser Ego-Trip. Wenn es den so nicht geben würde, würde es sich Hip-Hop nicht so entwickelt haben, schon früher nicht. Also ich meine, auch in den frühen 80ern war es so ein, also zumindest nach außen, weiß nicht, wie man hinter den Kulissen Hip-Hop gefeiert und zusammen den Vibe gefühlt hat. Aber klar, es ist immer nach außen immer so ein Ego-Trip-Ding. Und das kriegen die Kids von heute, nehmen das einfach nur auf. Die nehmen dieses Ego-Trip-Ding und machen sich keinen Kopf drüber, ohne sie jetzt in Schutz zu nehmen, oder du nimmst sie auch nicht in Schutz. So, aber es ist, ohne Ego-Trip wird vieles nicht so funktionieren. Ist aber schade, wenn man nicht versucht, doch noch einen Schritt weiter zu gehen.
Aber der Ego-Trip war früher, glaube ich, hat mehr einfach mit der Kultur zu tun gehabt.
Ja,
also
ja,
ich sehe jetzt hier gar keine Verbindung zur Hip-Hop-Kultur, gar nichts. So. Bei den neuen Künstlern, die kannst du eigentlich so aus Kultur sehen, kannst du ja alle voll in die Tonne treten. Ja.
Ich glaube aber, das ist das... Also das Thema wird uns immer wieder begleiten.
Hoffe ich.
Etwas ist, was,
gut so.
Ja, genau. Aber auch etwas ist, was sich dann in der Zukunft auch irgendwann relativieren wird. Also du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht, ich will nicht so viel vorgreifen, aber da habe ich sehr viele schlaue Sachen aus der Richtung mitgebracht. Ja. Jetzt aber erstmal Musik. Ich hoffe, du hast Kendrick Lamar ausgesucht.
Natürlich nicht. Ich habe jetzt endlich mal den Song, den ich schon vor 50 anderen Folgen spielen wollte, Tupac Old School.
Ich dachte, Trap-Song.
Ey Mann, scheiß mal auf den Hype. Wir sind hier bei Backspin FM und nicht bei Trapspin FM. Nee, wir sind nicht bei Nico Knows Rap.
Nico Knows Rap,
genau. Hey, nein. Und vorher spiele ich noch Brand Nubian, Dedication, und gehe dann ganz geschickt über in den Cut mit What More Can I Say, I Wouldn't Be Here Today.
Blah, blah. Du bist ja der Grand DJ.
Ja. Ja, ich mach das einfach mal. Lass euch mal für überraschen.
For the Love. Also, Dan, leg los.
Mehr Hits, Baby. Bleib dran.
Mehr Hits, Baby. Das ist der fucking Grund, warum du ein D und ein J vom Namen hast, mein lieber Dan.
Und B-Bass auch.
Nee, ich doch nicht.
Das sagst du jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich den Spruch sage, sagst du B-Bass auch. Und dann sagt B-Bass, nee, ich hab doch gar kein D und J vom Namen.
Das finde ich peinlich.
Das ist unser Aufhänger.
Ja, stimmt. Das ist doch Quatsch.
Doch nochmal.
Aber jedes Mal Quatsch. Du hast das D und J vom Namen.
Ich hab ein B vom Bass.
Du hast ein B vom Bass.
Du hast ein B vom Bass. Das muss reichen.
Mein Name ist Nico. Das ist Love and Hate. Meine lieben Freunde Dan und Bass an meiner Seite. Und wir reden über... den Hip-Hop aus dem Untergrund und die Themen vom Rand, das sind wahrscheinlich die stärkeren Stämme von dem großen Baum, oder aus der Haters Corner, über die man mal diese Woche sprechen sollte. Eben haben wir mal wieder darüber gesprochen, dass die Neuen die alten Vögel mal respektieren sollen.
Aber mit der Ausnahme, dass einer von den Neuen, der ganz oben ist, den Unteren gezeigt hat, wie es richtig geht, nämlich das zu respektieren.
Hat er gut gemacht.
Stichwort Respekt hatten in guten alten New York so ein Investor und ein paar Bauarbeiter keinen Respekt vor einer
Übergang.
Ja, vor einem legendären Gebäude. Das ist das Thema 2 heute.
Thema 2, New York, Queens, Five Points. Jeder, der sich mit Graffiti auseinandersetzt, auch ein bisschen über den Teller ranguckt. Ich glaube, Five Points, ein Graffiti-Mecker, Graffiti-Zentrum, ehemalig. Deswegen sitzen wir hier und reden darüber. Ehemaliges Graffiti-Zentrum, Jugendzentrum oder Kulturzentrum. Und da ging nicht nur Graffiti ab, aber das war die ganze Häuserfassade, war mit Graffiti übersät. Touristenattraktion.
Oder war ich auch mal.
Oder Graffiti-Touristen, sag ich mal, sind da ein und aus. Und es wurde 2013 hat der Wohnungsgebäude oder Besitzer das Ding übermalt. Weil sowieso wahrscheinlich schon klar war, hier wird abgerissen, hier werden schöne, teure Luxuslofts oder Apartments gebaut. Und im Vorwege hat das Ding übermalt, um so ein bisschen noch einen Abschluss zu finden, ohne mit den Künstlern oder mit denen, die dort geduldet sprühen durften, sich mal abzusprechen, ob man da vielleicht noch was retten konnte von der Fassade oder irgendwas. Das hat einen heftigen Protest ausgelöst. Warum wir darüber sprechen, ist wohl so, dass viele Künstler, wohl mit Hilfe natürlich juristischer Hilfe, den Häuserbesitzer verklagt haben, weil er angeblich Kunst zerstört hat. Und ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung ist. Auf jeden Fall hat eine Jury, jetzt kein Gericht, aber zumindest eine Jury, in welcher Form auch immer, aus welchen Leuten die bestand, entschieden, ja, es wurde Kunst zerstört. Und der Häuserbesitzer wird auf Schadenersatz quasi verklagt, obwohl er eigentlich, ich sag mal, Hausrecht hatte und sagt, das ist doch mein Gebäude, ich mach, was ich will. Klar, immer doof, so eine alten Kulturstätten, ist das, kann man ja schon sagen, man ist nicht jetzt die Inka, irgendwie Pyramide, aber für Hip-Hop und Graffiti und alles, das ist schon eine alte Kulturstätte, so, ne? Also kann man ja schon fast so vergleichen. Traurig in gewisser Weise. Ich kann den Hausbesitzer fast verstehen, so. Ich meine, es geht immer um Geld, um Business. Aber ja, klar, hätte man eine Lösung, eine andere Lösung oder ein bisschen feinfühliger mit der Sache umgehen können.
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da gewesen, ich feiere den Ort, ich finde es total traurig, dass es den nicht mehr gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dann ist es nicht Hausbesitzersache, sondern eher Stadt- oder Staatssache.
Die Stadt hätte sich da so ein bisschen...
Die hätten das Gebäude einfach kaufen müssen und da eine Kulturstätte draus machen.
Jens, wie viel Geld verdienst du hier irgendwie so, keine Ahnung, pass auf, wir müssen das schützen. Das ist so wie so ein Naturerbe oder irgendwie. Dann,
ja, New York hat das auch.
Weltkulturerbe, das Wort wollte ich sagen.
New York hat Hip-Hop doch auch irgendwie als Kulturdingsbums, keine Ahnung, für die Ewigkeit geschützt, keine Ahnung. War das nicht vor 5, 6, 7 Jahren oder so? Haben sie Hip-Hop doch irgendwie als Kulturerbe oder so schützen wollen in New York? Und eigentlich wäre ja Five Points, müsste da eigentlich mit unterfallen.
Ja, die Jury auf jeden Fall, es muss jetzt noch ein Richter entscheiden, ob da wirklich jetzt Geld fließen muss an Künstler. Ja. Ich habe da selber gemalt. Ich komme ja vom Rand der Gesellschaft, meine Graffiti-Sachen, die ich so mache und irgendwie wie ich Graffiti sehe. Ich finde es immer komisch, wie man Graffiti so als Kunst darstellt und nicht als Kunst. Oder was ist Kunst, was ist keine Kunst? Da kann man auch nämlich sehr lange drüber reden. So, ne? Wem gibt man recht, mit was oder was für einen Nutzen, welchen Nutzen erhofft man sich dadurch? Ich hoffe nur, dass man mit dieser... dass diese provokante Aktion, die da stattgefunden hat und dass man diese Schritte gegangen ist. Ich hoffe, dass das nach sich zieht, dass man die Stadt ein bisschen mehr aufwacht, wenn sie schon diesen Status haben soll, dass sie Hip-Hop-Legenden-Status mäßig hat.
Hat sich ja nicht ein neuer Graffiti-Hotspot entwickelt dadurch, also eine Alternative, ist euch was bewusst?
Nicht in der Größenordnung. Ja. Natürlich gibt's so ein verstreute Hall of Fames, die Ted's Crew, die ist auch schon seit den 80er Jahren. Gibt ja so ihre eigenen Backyards und alles Mögliche. Und
aber es ist kein neuer Superort, also ein super Innenort quasi entstanden.
Nicht, dass ich wüsste. Gibt es bestimmt einige große Wände. Also in jedem Borough finden sich immer große Lagerhallen, große Wände. Wenn man so ein bisschen die Szene da verfolgt, auf Instagram findet man sehr viel auch.
Ist auch immer wieder ein super Beispiel dafür, wie wenig Wert dann so eine Stadt vielleicht dann doch auf urbane Kultur legt oder es vielleicht auch manchmal verpasst.
Wer hängt das mit den Littles zusammen?
Ach. Ich glaube schon, dass sie den Moment verpasst hat, die Stadt an sich.
Little Dan vielleicht.
Und man hat irgendwie nur gesehen, dass da Profitgier hinter, ne? Also irgendwo ist die Profitgier hinter, das geht vor allem so, anstatt so ein bisschen kulturelles Erbe zu schützen.
Ja, aber den würde ich dann nicht so direkt ziehen, weil ganz ehrlich, das ist mein Haus. Klar, das ist so eine Hall of Fame geworden. Ich habe das jahrelang akzeptiert. Aber was weiß ich, keine Ahnung, ich brauche einfach mal ein bisschen Geld oder ich habe da etwas liegen, von dem mir jeder sagt, hey, wenn ich dieses 10 Millionen Dollar Gelände verkaufe, kann ich damit 100 Millionen Dollar machen. soll ich jetzt allen Ernstes komplett drauf verzichten, zu sagen, damit die Sprüher weiter malen können? Klar, ich weiß, ja, soll ich, weil das ist Hip-Hop. Aber ist das, wenn ich nicht total Kultur durchtränkt bin, nicht nachvollziehbar, dass dieser Typ irgendwann vielleicht gesagt hat, okay, ich kenne die Geschichte ja nicht mal, aber ich stelle mir das gerade so vor, ey Digga, komm.
Das ist ein Immobilieninvestor gewesen, dem gehört das Gebäude an, der hat das brach liegen lassen quasi, bis er den Moment erkannt hat, jetzt kann ich dadurch, dass ja Manhattan quasi in die Boroughs wandert, also wie mit Lower East Side ist ausgewandert nach Brooklyn, dadurch ist Williamsburg so gehypt und ähnlich ist es auch in Queens oben, Long Island, da gehört das ja zu. Also Five Points war auf Long Island in Queens und also ein bisschen nördlich von Lower East Side schwappt ja sozusagen Manhattan auch direkt an den East River rüber. Und klar, also ich kann auch sein, das ist ein Spekulationsobjekt. So wie
aber seht es doch mal positiv. Einfach ein paar geile Jahre gehabt, boom, on to the next one. Das ist doch auch Hip-Hop. Sucht euch einen neuen scheiß Spot da in New York. Ich will genauso ein Haus haben. Findet ihr, irgendwo wird es auch noch, von wenn es oben in Harlem ist, oder irgendwo wird auch noch so eine Kaschemme leer stehen, wo
es,
du das machen kannst.
Es wird halt auch so von vielen Kunstliebhabern gejammert. Ich habe so ein Gegenbeispiel, also nicht Gegenbeispiel, so ein ähnliches Beispiel. Es wird so, ja, was ist Kunst, was ist keine Kunst, ist alles von Graffiti-Kunst. Ich sehe ja persönlich Graffiti nicht als Kunst, aber es wäre eine andere Diskussionsplattform. Vielleicht kann der ein oder andere sich erinnern. Banksy macht viel. Banksy hat selber mal gesagt, ja, ich weiß, dass ich Street Art mache und ich weiß, dass es am nächsten Tag weg sein kann. Das ist so, damit muss ich leben. Wenn jemand sagt, oh, da hat jemand Banksy zerstört, dann ist er nicht. Das sind irgendwie Leute, die ihn feiern und ihn irgendwie huldigen oder irgendwelche Kuratoren oder Kunstfreaks oder irgendwas. Und es ist ja irgendwo in Hamburg oder so, ist ja irgendwie so ein kleines Stencil, wo man nicht mal genau wusste, was ein Fake oder einfach sah nur aus wie Banksy. Und da haben sie alle gejammert. Ich so, ey Jungs, das kann jeden Tag passieren. Ja. Weil ich beschwere mich auch nicht, dass jemand meine Sticker überklebt. Ja. Das kann halt passieren.
Und die sind All City.
Die sind nicht ganz, aber...
Hören wir denn jetzt auch All City?
All City. Was hören wir jetzt, Bass? Was hören wir? Wir hören Maheem Loreen. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen.
Wer ist das?
Der ist Maheem Loreen, oder?
Maheem Loreen. Ja, ich und mein Maheem. Maheem, yeah. Got the Fever ist ein Graffiti-Song von ihm, der gut unter die Haut geht, meiner Meinung.
Und wer ist Maheem Loreen?
Ist ein Rapper aus New York, passenderweise.
Erzähl mehr über ihn.
Er ist ein Independent-Rapper, hat jetzt nicht so den Mega-Durchbruch, hat aber... und ordentlich Zeugs auf den Markt gebracht. Eher Boom-Bap-lastig oder sehr Boom-Bap-lastig. Boah, frag mich nicht nach dem Jahr. Er ist schon einige Jahre im Biss. Also
sollte man checken, sagt ihr?
90er.
End 90er ist auf jeden Fall schon dabei.
Also wer ihn nicht kennt und Boom-Bap-Liebhaber ist, hier ist er Official Proof von meinen beiden Dudes.
Auf jeden Fall.
Let's go, lass ein bisschen über Graffiti rappen. Love and Hate. Write my name in Graffiti on the Wall. Das ist eigentlich etwas, was ich in New York noch nie gemacht habe, Bass. Kannst du das?
Sollen wir das arrangieren?
Ja, kannst du dafür sorgen, dass ich das so machen kann?
Kannst du das beibringen?
Also wir werden zusammen dann eine Wand machen.
Ja, lass mal, aber dann müssen wir nach New York fahren. Machen wir, ne?
Machen wir. Bing, ting.
Bist du dabei, Dan? Kommst du mit nach New York? Ghetto
Faust. Bist du ein Wofür die Ghetto? Ghetto Faust?
Ja, zack.
Ist ja die Faust des Respekts übrigens.
Ja, finde ich gut. Das wäre dann auch so ein bisschen wie Love and Hate, weil deine Seite ist Love und meine ist Hate of Graffiti, weil meine ist einfach so scheiße. Aber gut, irgendwann muss man es mal machen. Es ist zu meinem Hip-Hop-Abitur.
Das ist so each one teach one. Ich habe ja den Auftrag, dich dann zu coachen. So.
Du machst das. Du sagst, ich bring dir ein bisschen Rap der Neuzeit bei.
Du öffnest meine Scheuklappen so ein bisschen.
Ist das geil.
Nee, warum? Lass mal Bass so wie er ist. Das passt schon.
Ja, vor allem das Lustige ist, über die Zeit, je länger wir unterwegs sind, kriegst du fast mehr Scheuklappen als er. Das wechselt bei euch. Ich bin immer bei dir, bei den Scheuklappen so ein bisschen aufzuziehen.
Mach mich nicht schlechter, als ich bin.
Andersrum. Und dann bin ich bei dir die Scheuklappen aufzuziehen und dann fallen deine wieder ein kleines bisschen zu. Und dann versuche ich deine wieder. Aber das ist das Schöne und deshalb liebe ich Love and Hate so. Mein wunderbares Format, Talk-Format mit meinen beiden lieben Freunden Dan und Bass, in dem wir über die Themen reden, die in der heutigen Zeit auch mal über den Tellerrand rüberrutschen. Oder...
Über die Autobahn rutschen.
Über die Autobahn rutschen mit 280 km/h.
Mit dem Porsche?
Mit dem Porsche, genau. Erzähl, du hast ein Thema mitgebracht, das mit mir zu tun hat, ne? Warum eigentlich?
Ja, ich habe mal so ein bisschen die Backspin.de-Seite durchforstet und da fiel mir gleich auf. Porsche X Backspin. Dachte ich, Porsche und Backspin? Wow, was war da denn los? Und ich bin nicht so der große Social-Media-Verfolger. Ich gucke nicht so gerne Newsfeeds, weil ich andere Sachen zu tun habe.
Richtige Leben.
Sachen. Ich habe noch ein Leben nebenbei, ja. Und ich höre mir lieber gerne alte Soulplatten an, anstatt mir irgendwelche Newsfeeds ranziehen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich auf dieses Thema gestoßen, dass du mit dem Porsche in Deutschland unterwegs warst und einige alte Hip-Hop-Säcke besucht hast. zu einem großen Interviewmarathon dann. Und dann dachte ich mir, geil, Porsche, Nico unterwegs. Wie kommt es dazu? Und was hast du alles erlebt? Da hast du bestimmt einiges zu erzählen.
Da kann ich eine ganze eigene Sendung draus machen. Mache ich vielleicht auch nochmal. Aber in diesem Fall eine Kurzversion. Ganz lustig, da ein Kommentar, den ich bei Twitter, glaube ich, dazu gelesen habe, war Hashtag Sellout.
Ja, Porsche ist natürlich nicht eine kleine Firma. Ja.
Und der andere hat sich, oder das war sogar ein paar Mal so, toll, welcher normale Hip-Hop-Fan kann sich Porsche kaufen? Beide Kommentare sind Quatsch, weil... Kurz zusammengefasst war es nichts anderes als Porsche hat so eine Kommunikationsplattform, auf der sie verschiedene, wie schimpfen sich heute neudeutsch, Influencer aus verschiedenen Genres durch Deutschland schicken und ihrer Arbeit nachgehen und dabei von Porsche quasi begleitet werden. Das habe ich jetzt auch gemacht, ich hatte die dankbare Möglichkeit und das ist halt das, was ich auch nach einer guten halb leer, halb voll Theorie von so einem Glas mal hier betonen möchte, hatte halt die Möglichkeit, eine Woche durch Hip-Hop durch Deutschland, dank auch diesem Auto, mit dem ich unterwegs gewesen bin, auf eine Hip-Hop-Knowledge-Tour zu gehen im Prinzip. Habe angefangen in München, über Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hamburg, hab Curse getroffen, Sammy Deluxe, Moses Pelham, auch Namika, um so einen neuen Impuls da drin zu haben. Aber vor allen Dingen auch Tony L, Mvasi, Scotty 76, wen habe ich vergessen? David P. und Roger Blumentopf. Also eigentlich im Prinzip mal so komplette Hip-Hop-90er-Schose mit Namika als Neuzeit-Töpfelchen obendrauf. Und das war unheimlich interessant. Also das Ganze wird am Ende als natürlich da in dem Newsroom von Porsche dann dokumentiert werden. Da wird auf jeden Fall Behind-the-Scenes-Material geben. Aber vor allen Dingen, und das ist auch mir die Herzensangelegenheit gewesen, ich werde, glaube ich, eine 10-teilige Reportagen-Doku da auf Backspin TV machen, die dann Dezember, Januar kommen wird. Die, und das wird euer Herz, glaube ich, auf jeden Fall höher schlagen lassen, richtig viel Hip-Hop-Spirit versprüht.
Weil also, du dich wirklich mit alten Hasen auseinandergesetzt hast, die dir mehr erzählt haben, als nur wie blank poliert die Chromfelge sein muss.
Ja, das hat mir schon lange keiner mehr erzählt und das ist auch immer so ein Trugschluss, aber ich presse es, im Prinzip stimmt das ja von der Grundlage her, die auf jeden Fall allein schon aufgrund ihres Alters eine andere Sichtweise haben. Du bist dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Sei mal sicher, dass Moses Pelham auch schon genug über Chromfelgen sich unterhalten hat.
Sicher. Das war auch so ein Ausreißer, glaube ich, bei der Tour gewesen.
Ja, Sammy Deluxe hat auch genug Goldketten um den Hals gehabt. Also da waren genug Cup-Piken dabei, die sicherlich auch schon mal die ein oder andere Sache nicht richtig in ihrer Karriere gemacht haben. Aber die Tiefe jeden Gespräches war halt schön, weil wir im Prinzip so ein bisschen über, was ist Hip-Hop eigentlich und warum hast du das gemacht, was du gemacht hast? Warum hast du es früher gemacht, warum heute? Die haben mich immer an Hip-Hop-Orte mitgenommen, ihrer Hip-Hop-Geschichte. Und so geht's dann auch so ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins Schwärmen ist das falsche Wort, aber so Retrospektive, so ein bisschen passieren lassen.
Wir wollen jetzt nicht was vorgreifen, was denn irgendwann kommt. Es hat also deinen Horizont auch erweitert, ganz klar, auf irgendeine Art und Weise.
Ja, erweitert würde ich nicht sagen.
Also es hat dir vielleicht ein paar Einblicke geschafft, die du vorher so gar nicht hattest.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Es hat unheimlich gut getan, das kann ich schon mal sagen. Es hat unheimlich gut getan, sich aus dem Alltag mal rauszubewegen und sich mal so entschleunigt mit Leuten wieder über Hip-Hop zu unterhalten und nicht über Release und nicht über... Was jetzt immer
das so ist. Das quasi so wie bei uns jetzt gerade.
Ja, genau.
Das ist ja auch manchmal echt von Vorteil, weil da hast du nicht so einen Termin, den du abarbeiten willst, weil da wirklich irgendwie so ein Release-Datum dahinter steht.
Genau.
Ja, da muss man so fokussiert auf dieses eine Ding hinarbeiten, was man macht als Journalist.
Ja, vor allen Dingen.
Und so ist es einfach fast wie unter Freunden, obwohl man die nicht kennt, ne?
Ja,
wahrscheinlich so.
Ja, doch.
Man kennt sie auf irgendeine Art und Weise,
also
aber
ich kenn
so
sie
wie man redet anders, als wenn das ein spezielles Produkt ist, was man auch noch irgendwo beleuchten oder pushen will.
Also ich kenne die jetzt alle schon viele, viele Jahre und das war eigentlich bei allen auch wirklich wie freundschaftliches Treffen. Und es ist deshalb auch so schön, weil wir uns kennen, weil wir uns mögen, weil wir vertrauensvoll zueinander sind und dementsprechend noch arbeiten. Diesmal aber kein Projekt war, wie du gesagt hast, das promotet werden musste. Und ich sie dadurch auch aus diesem Standard-Phrasendrescher-Modus rausgekriegt habe, sondern wirklich über Beweggründe für Handeln und Spirit und
so. Dann kommen eben auch andere Themen zum Vorschein oder anderer Gesprächsstoff, den man so.
Genau, wenn am Ende so Kleinigkeiten rauskommen wie Curse, der den Moment schildert, als sein Sohn das erste Mal die Rakim-Platte aus dem Schrank geholt hat und die aufgelegt hat und er merkt, wie sein Spirit einfach weitergetragen wird. Das ist Gold wert. Das macht die Tour spannend, das ist schön. Und deshalb habe ich mich darüber gefreut. Und letzter Satz vielleicht dazu, bevor es dann sicherlich im Dezember, Januar dann noch kommen wird, ist die Tatsache, dass ohne Porsche hätte es die Tour wahrscheinlich so nicht gegeben. Also insofern.
Ja, Props an Porsche. Also man gibt ja auch gab immer mal, wo du denkst, das passt doch nicht zusammen. Porsche, Hip-Hop. So, ey, Props an Porsche irgendwie. Die haben, gab es ganz früher schon, Playboy hat damals einen riesengroßen Graffiti-Bericht gemacht, wo ich mir dachte, ey, sowas im Playboy, das geht nicht. Ey, es war super, ein richtig geiler, doper Independent-Bericht über eine fette deutsche Hip-Hop-Szene, Graffiti-Szene.
Also, ja, weil sie mir vor allen Dingen auch nicht reingeredet haben. Also die haben mich begleitet, aber haben mich 100% machen lassen. Ich musste nicht irgendwie die ganze Zeit, aber sag doch mal, Moses, würdest du dann auch gerne mal Porsche fahren? Nein, sowas musste. Ich habe einfach über Hip-Hop gesprochen. Ich habe einfach meinen Job gemacht und die waren dabei. Und viel authentischer konnte es dann auch nicht werden. Und deshalb haben die es einfach nur möglich gemacht. Und deshalb danke.
Darum ging es ja wohl auch, ne?
So, ja, genau.
Authentizität.
Ja, Realness halt, ne? Und deswegen danke, danke für die Möglichkeit. Das Ergebnis werdet ihr bald sehen. Du hast dir einen Song gewünscht dazu wahrscheinlich, oder?
Ich habe mir einen Song
gewünscht.
Eigentlich
müsste ich jetzt dran sein. Porsche Song. Das ist meine Tour, Alter.
Gibt's einen Porsche-Song? Also.
Wir sind bei Love and Hate. Hier gibt's keine Wünsche.
Ich wünsche hier gar nichts mehr.
Das ist nämlich das Problem, seitdem ich das, seitdem ich den Vorschlag gemacht habe, das so zu machen. Jetzt darf ich mir keine Musik
mehr wünschen. Aus der Hand gelegt. Also, Sitting in My Car. Slick Rick mit Dougie Fresh. Von 91,94.
Das ist doch gar nicht sein Auge gewesen. Das ist so ein Mietwagen. Oder so.
Gibt's den auch bei Spotify und Deezer eigentlich? Nee, ne?
Porsche meinst du?
Mhm. Oder den Song? Mach an den Hobel.
Ich habe sogar die 12-Inch. Und es gibt sogar einen Remix mit Jermaine Dupri. Das ist aber ein bisschen eher R&B-lastiger.
Aber den Remix hören wir nicht, ne?
Den Remix hören wir nicht, wir hören jetzt die LP-Version.
So, jetzt könnt ihr gleich entscheiden, ob ihr das Ding loved oder hate. Also, bis gleich.
Mehr Hits, baby.
Max mit Love and Hate mit Nico, Dan und Bass und einem Kessel buntes an Themen, die ein bisschen links und rechts über den heutigen Hip-Hop-Tellerrand rüberschwappen. Und genau, Punkt. Und nachdem wir.
Das ist jetzt gegen die Kultur, an die Kultur.
Ach du Gott.
Über den Tellerrand. Wir reden auch alles, die zu ganz knaller zur Kultur gehören.
Ja, aber da hast du mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, über den Tellerrand der aktuellen Hip-Hop-Geschehnisse.
Ach so, aktuell, Entschuldigung.
Hör mal ein bisschen zu, wenn ich rede. Ich höre dir jetzt auch zu bei deinem nächsten Thema.
Das ist so eine Überleitung, wieder so ein komischer Joke oder was? Mein nächstes Thema. Der Kultursender Arte hat eine Doku an den Start gebracht, die heißt The Rise of Graffiti Writing, also die Entstehungsgeschichte des Graffiti beleuchtet in mehreren Teilen, in mehreren Epochen oder in kleinen Epochen. So From New York to Europe heißt das Ganze. Die erste Folge so Origins, da geht es wirklich darum, Anfang der 70er bis Anfang der 80er wird das so ein bisschen beleuchtet. Da geht es auch nicht darum, irgendwas irgendwie zu bewerten, zu zerreißen, zu lobhudeligen oder so. Ich habe das über die sozialen Netzwerke kennengelernt, weil sehr viele natürlich Facebook-Graffiti-Enthusiasten das natürlich auch teilen, wie man andere Sachen auch teilt. Natürlich kriegt Graffiti nicht ganz immer so die Aufmerksamkeit, wie es vielleicht aktuelle Musikgeschehen finden.
Ich glaube, kurze Frage, auch weil die Leute das gar nicht wollen.
Ja, da geht es ja auch so ein bisschen, wer will das nicht, die Graffiti-Leute? Boah, das ist ja schon so eine, auch glaub ich, also natürlich, wenn es irgendwie so eine illegal Rapper-Geschichten sind, klar, da will man auch nicht unbedingt, dass sie da an Pranger gestellt oder herausgefunden wird, wer hat was jetzt wo Schlimmes gemacht. Aber im Zuge dessen, dass das vielleicht jemand nicht will, geht dann vielleicht auch so eine Doku unter. Und das will ich einfach nicht, weil diese Doku schildert echt geil mit Interviews und Bildern, bewegten Bildern und Interviews mit alten Leuten, die immer noch am Start sind, wie das Ganze angefangen hat. Und wo man dann auch wirklich schnallt, wenn wir wieder zurück zu meinem Baum des Respekts gehen, dass Graffiti im Hip-Hop eine ganz, ganz, nicht nur ein dicker Ast ist, sondern eine heftige Wurzel.
Zentrale Rolle.
Eine zentrale Rolle spielt im Hip-Hop-Geschehen und auch die Verknüpfung zu allen anderen Fundamenten von Hip-Hop auch irgendwie ein bisschen immer wieder zeigt.
Wollen wir mal schon ein bisschen reingucken in die
Doku? Ja, es gibt, glaube ich, zehnteilig, das Ding ist zehnteilig, ja. So bis es irgendwie nach Europa geschwappt ist und aktuelles Geschehen jetzt vielleicht nicht ganz, nicht, ist eher so die Entstehungsgeschichte. So zehnteilig sind jetzt, glaube ich, vier Teile veröffentlicht, die immer so 10 Minuten, glaube ich, lang sind. Was sehr cool ist, was Dan vorhin auch gesagt hat, so mit Kendrick Lamar, so man muss sich auch mit der History ein bisschen auseinandersetzen. Es sind Graffiti genau das gleiche. Ich glaube, da wird es eher auch gemacht, vielleicht im Breakdance oder bei DJs ist es auch so. Ja. Da hinken eher so die Rapper hinterher, so, dass sie so ein bisschen Disrespect nicht, aber dass dies vielleicht scheißegal ist, was mal war. Und ich find's cool, dass es da so ein Bild- und Tonmaterial gibt, dass das einfach so die alten Sachen zeigt und dass es aufgearbeitet wird von so einer Plattform wie Arte.
Ist diese Doku neu? Also haben sie die neue
jetzt, ja, genau,
gedreht
die ist,
quasi?
Ja, die ist jetzt erst recht fresh hergestellt. Ist nicht irgendwie so aufgewärmt von irgendwo, ja, haben wir mal irgendwo her oder so. Das ist schon für Arte gemacht, oder?
Arte ist halt auch der richtige Rahmen dafür, um so ein Thema dann mal anzugehen. Und ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel, wie man halt auch Leute dazu bekommt, dass sie dann Türen öffnen und mal bereit sind, was zu machen. So altes Material rausrücken oder sonstige Dinge. Und das ist so ein bisschen der Ursprung von dem, was ich eben meinte, mein Ansatz. Denn aus Backspin-Sicht ist Graffiti natürlich auch ein wichtiges Thema. Im Print-Erzeugnis war es ein kleines bisschen einfacher, weil du wir hatten Graffiti-Seiten, wir hatten eine Story über einen Writer, die auch darin bestand, dass man Fotos von ihm gezeichnet hat und ein Interview gemacht hat, was aufgeschrieben wurde. Und du hast so kolumnenhaft etwas gehabt. Heute, dadurch, dass Video viel größer wird, Graffiti aber auch in in die Videorichtung geht, mit Instagram-Stories oder auch mit selber produzierten Videos, ja, ist die tatsächliche redaktionelle Arbeit da drin und die Dokumentation zum Beispiel jetzt für mich aber ein kleines bisschen schwieriger. Denn ich würde unheimlich gerne manchmal auch mehr darüber machen, aber die meisten, was willst du da machen? Willst du sie dabei zeigen? Willst du sie porträtieren? Wollen sie das? Wie viel illegale Sachen machen sie noch? Wie weit kannst du sie aus dem Fenster nehmen? Sind die auch überhaupt in der Lage, vor Kamera theoretisch Geschichte zu erzählen? Können sie das nicht? So, und diese ganzen Faktoren machen es heute so ein kleines bisschen schwierig. Deswegen mag ich diese Reportage, also diese Serie da bei Arte, aber auch so gerne, sind halt alles alte, gestandene Männer.
Ja, und da kann man das, also die können sich es jetzt auch erlauben. Die erzählen da ja genau, auch über ihre alten Geschichten, wo sie überall Züge angemalt haben, dies und das. Irgendwie, und da müssen sie, glaube ich, jetzt, ja, wer weiß. Also sie müssen jetzt nicht mehr so befürchten, dass sie da irgendwie in Handschellen abgeführt werden.
Das macht es halt für mich heute, wie gesagt, so ein kleines bisschen schwieriger. Ich würde es gerne viel, viel mehr machen, weil du da auch geil reportagenhaft arbeiten kannst. Aber es würde halt automatisch auch gleich bedeuten, dass ich im Prinzip auch gleichzeitig mit auf die,
kann ich verstehen,
auf weil die Bahn springen muss, wenn, oder aus dem Yard raushüpfen muss.
Genau, kann ich verstehen, weil du sagst irgendwie, klar, aus heutiger Sicht ist es dann auch zu oberflächlich, weil man nicht so in die Tiefe gehen kann. Man will ja Hintergründe erfahren, ne? Beweggründe. Also die Doku hat echt coole, da lernt man vieles kennen von den Leuten, Beweggründe, wie was entstanden ist. Ja, kann ich dir nur recht geben, was du sagst, ist aus heutiger Sicht ist echt schwierig mit Leuten aus der aktuellen Writer-Szene sowas zu machen.
Finde aber geil, dass du es rausgeholt hast, denn wäre sonst auch von mir gekommen, weil ich ein unheimlich, also da geht's mir Herz auf, wenn ich das Ding sehe. Also Soldaten solltest du ja auch echt angucken, das sind glaube ich immer so 10 Minuten oder so.
Ja, ja.
Die lohnen sich auf jeden Fall.
Ein Teil der Kultur kann ich nur sagen. Ein Teil der Kultur, es gehört dazu, sollte man sich so, das ist wieder diese History, von der Dan immer spricht, die ich auch im Herzen trage. Sag so, Jungs, zieht euch das rein, es wird euch nicht wehtun, es wird euch bereichern.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch echt, selbst wenn du dich überfordert fühlst von, keine Ahnung, Gesamtkultur und Hip-Hop, bla bla bla, hier, das ist wie so ein Netflix-Doku gucken, hast du mal einen Einstieg und kannst mal zumindest ein bisschen von dem Spirit versuchen zu verstehen.
So haben wir es ja auch gemacht, Alter, Star Wars, Beat Street und...
So, dann an die ganzen New Cats da draußen, wenn ihr das seht, dann werdet ihr vielleicht mich und Dan ein bisschen besser verstehen.
Gutes, zieht's euch rein, jetzt sofort. Aber wartet erst noch das Ende der Show ab, bevor ihr umschaltet.
Oder auch nicht. Dazu gibt's natürlich auch einen Song. Wir hatten schon Graffiti-Thema, jetzt haben wir wieder ein Graffiti-Thema. Und es gibt natürlich wieder einen Graffiti-Song. DJ Melrock featuring Buku One, Beautiful Crime.
Wer ist das? Erzähl was darüber.
DJ Melrock. Das ist so independent, boom-bap-lastig wieder.
Ja, aber ganz ehrlich, wir können's ja nicht immer raushauen. Dann müssen wir jetzt schon auch nochmal ein kleines bisschen dann, also jetzt ist der Spot, wo du dann auch mal ein bisschen erklärst, wer das ist.
Wenig.
Kenn ich.
DJ Melrock auch schon Jahre dabei. Buku One.
Woher?
Woher? Ich kenne DJ Melrock auch nur von Songs, muss ich dazu tatsächlich sagen. Buku One ist auch sehr viel gefeaturter Künstler, der sehr viele mit.
Weißt du was da an über ihn?
Der hat doch dieses das Album hier, Subway Art, keine Ahnung. Subway irgendwas.
Auch New Yorker, oder?
Bin mir nicht auf jeden Fall sicher. Aber auf jeden Fall hat er ein Graffiti-Album gemacht mit Rap-Künstlern. Das ist ein Track.
Aber das ist doch geil. Guck mal, dann haben wir wieder eine Information mehr. Da freuen sich die Leute drüber.
Ich glaube, DJ Marius Number One hat mit Buku One einen Track gemacht.
Ja, oder Chief Rocker. Gruß an Chief Rocker.
Props an Number
Grüß
One.
An Marius. Jetzt erstmal den Song. Bis gleich.
Auf geht's.
Love and Hate.
Yeah.
Nico, Dan, Bass, Backspin.
Boogie Down Bass, bitte.
Ah ja, Boogie Down Bass, DJ 12 Finger Dan und Nico Backspin. So die Namen. Und wir sprechen über Hip-Hop-Themen, die auch mal gesagt werden müssen. No Hate.
Just no love. Hate, just love. Jetzt kommt wieder ein Love-Thema. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen legen wir gleich los mit dem nächsten Thema. Ein Herzensthema für mich, der gute Felsenpeter, Peter Phillips, Pete Rock. Neues Album am Start. Letzte Woche vorher rausgekommen, das Ding heißt Lost Sessions. Ist ein Instrumental-Album und die Beats stammen alle aus den 90ern, Mitte der 90er, aus dieser I&I-Zeit.
Ich hab's noch nicht gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist. Also, weil ganz ehrlich, ja. Dass, wenn es aus den 90ern kommt, dann gibt's ja zwei Punkte. Entweder die Sachen waren, warum jetzt zur Hölle? Ist er ja. Nicht eh schon durch? Oder ja. Waren die Sachen damals nicht auch einfach zu schlecht, um 12 veröffentlicht werden?
Nee, bei I&I war es so, die hatten ja einen Deal. Ich habe mich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt. Ich habe auch einen Bericht geschrieben für diesen I&I offiziellen Release, auch durch Vinyl Digital. Diese Lost Sessions kommt oder kam durch Vinyl Digital jetzt raus. Und die haben halt ein bisschen Pech gehabt. Die wurden halt von der Plattenfirma so ein bisschen rejected wieder. Und das Ding ist dann wieder in der Schublade verschwunden. Und naja, wenn du halt, keine Ahnung, 30 Jahre Beats baust, dann hast du immer welche Unreleased-Sachen in der Schublade. Ne? Leute, die sagen, nee, will ich doch nicht mehr haben oder dieses Projekt zerschlägt sich. Und die Sachen landen dann einfach irgendwo im Regal. Und Pete Rock natürlich hat die jetzt nochmal rausgehauen, hat schon mit Vinyl Digital auch dieses I&I Official Ding released. Dann kamen noch die Instrumentals raus von dem I&I Album. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ey Jungs, wisst ihr was, ich habe ja noch so ein paar Unreleased-Sachen, habt ihr auch noch Bock, die zu releasen? Keine Ahnung, ob es so war. Auf jeden Fall sind sie jetzt draußen und ich finde endlich mal wieder eine geile Pete Rock-Scheibe, die ich mir auf jeden Fall kaufen müsste. Ich habe sie noch nicht gekauft, weil sie noch nicht lieferbar ist und ich sie noch nicht in meinen Crates habe. Aber es gibt, oder es gab schon zwei Preview-Beats, die man hören konnte und die finde ich sehr dope. Mitte der 90er kann man natürlich auch das erwarten, dass es einigermaßen noch dope ist.
Klingt ja so ein bisschen, klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein Diss gegen Peter. Weil es ja irgendwie genau, sagt so, ja. Okay, nicht, dass er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bringe jetzt die alten Disketten an den Start, ist es gar nicht so. Aber natürlich hat man gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen geschwächelt hat über ein paar Jahre.
Ja, leider. Die letzten Sachen waren halt nicht so geil, die habe ich mir auch nicht gekauft. Zum Beispiel das letzte Album mit diesem Smoke Dizzer, das war auch nicht so geil. Diese Instrumentals neue und das war nicht so der Hammer. Da waren so zwei, drei ganz coole Sachen dabei, aber einfach zu viel. Ja, 0815. Die haben nicht zu viel Soul gehabt. Dafür, dass er der Soul Brother Number One ist, habe ich mir so ein bisschen mehr Cojones gewünscht, aber
weißt
bei
du
den
warum?
Tracks kommt es jetzt.
Er war satt.
Ah, glaube ich nicht.
Digga, der ist immer noch
funky. Aber umso cooler, drauf. Dass irgendwo eine Diskettenbox quasi aufgetaucht ist oder man sich, ja. sich dran erinnert hat, hier habe ich doch noch. Und es lohnt sich, das Ding rauszupusten.
Ich habe es noch nicht gehört, deswegen lasse ich mich jetzt überraschen. Du wirst es wahrscheinlich anspielen, ne?
Ich spiele jetzt die beiden Preview-Tracks, die ich jetzt vorbereitet habe. Wie gesagt, ich habe das Album noch nicht, weil ich es noch nicht auf Vinyl habe und ich spiele eigentlich eher ungerne was ich noch nicht auf Vinyl habe. Ist ja so mein...
Klare Argumentation.
Mein Motto. So. Deswegen, also irgendwann im Laufe der nächsten Love and Hates spiele ich auch nochmal ein paar Beats davon ein. Aber jetzt erstmal die beiden Tracks. Der eine heißt Aretha und der andere heißt Rest... Easy Five. Das ist so ein Rest in Peace Five Dog Reminisce Instrumental. Das war von irgendeiner Freestyle-Session, wo Five Dog drauf war und weiß mich nicht, wer noch. Also dadurch der Titel, weil eigentlich haben wir irgendwie gefragt, irgendwie so heißt das Rest Five Easy, wenn der Beat aus den 90ern ist. Nur für euch zur Info. Irgendein Freestyle-Beat, wo Five Dog cool. In den 90ern gerappt hat.
Spiel
cool,
an ja. Den Kram, ich bin gespannt. Pete Rock und Mixed by DJ 12 Finger Death.
Und mehr Hits, Digga.
Backspin Love and Hate auf der Zielgerade. Nico, Dan, Bass mit dem letzten Thema. Ich drücke jetzt auf die Tube, damit wir es unterbringen.
Yes. Komm.
Denn ich freue mich auf den Song. Bass, was hast du mitgebracht?
So, es kommt wieder. Ich habe ja das Thema. Ja, Deutschrap 25. Bin wieder in den sozialen Medien, sprich Facebook, wieder über so eine Serie gestolpert, wo es darum geht, dass die Geschichte des deutschen Hip-Hops erzählt wird in 25 Songs. Sind schon 6 oder 7 Reportagen oder journalistische Geschichten veröffentlicht worden, wo es mit 1992 klar anfing, weil es 25 Songs sind, die beleuchtet werden. Bin eigentlich eher darüber gestolpert, dass es so ein bisschen Shitstorm gab bei dem einen oder gerade bei den Stiebers, wurde auch über die Stiebers was geschrieben. Es gab so ein Hin und Her. Das ist so, oh, ey, Jungs, gib doch der ganzen Sache einfach mal so einen Respekt, weil es ist gar nicht so schlecht gemacht. Vielleicht das ein oder andere journalistisch. Wer will sich jetzt als Übervater des Journalismus bezeichnen und sagen, wer kann darüber urteilen? Ich finde es generell ganz cool, dass man sich damit auseinandersetzt oder dass sich da eine Plattform mit auseinandersetzt, wie es wirklich begann. Da sind wir wieder bei der History, gerade für die deutsche Geschichte. Es geht mit Fremd im eigenen Land, Advanced Chemistry, dann gibt es in den Jahren auch immer so ein Gegenpart, was gab es noch? Also als 96, glaube ich, Stiebers, ne, war das, gab es ja noch Massive, wurde dann beleuchtet. ich fand es halt einfach schade, dass so teilweise so ein bisschen zerrissen wurde, weil das vielleicht schlecht recherchiert wurde, nicht? Aber allgemein kann ich dafür nur Love geben, dass man auch den Leuten zeigen kann, was so vor 25, wie es vor 25 Jahren mit was angefangen hat. Und alle wirklichen Hintergründe und Tatsachen und alle Feinheiten kann man eh nie so. Da hat jeder seinen Senf dazugegeben und seine Meinung gebildet. Deswegen ist es einfach nur cool, dass es mal auch wieder was gibt, dass das gezeigt wird, dass es wert, ein Wert ist, den es wert macht, darüber zu sprechen.
Ich freue mich da an zwei Stellen drüber, dass es A, die Serie gibt und B, dass in diesem Fall dann offensichtlich auch wieder ein Unternehmen dafür sorgt, dass ein bisschen Raum für so eine Serie gegeben wird. Ist ja ein bisschen im Soundclash-Rahmen, wird aber sicherlich noch länger gehen. Und wenn dann irgendjemand dann nicht zufrieden ist, das gehört halt dazu. Dazu muss man halt echt zu den Protagonisten und mit denen darüber sprechen. Was ich dann demnächst sicherlich mal tun werde, denn ich habe da Großes vor, spätestens bei meiner 10-teiligen Reportage wird es was geben. Aber dazu kommen wir an anderen Stellen. Du hast aber einen Song mitgebracht und den feiere ich und deshalb will ich den Raum geben, um ihn bis zum Ende zu hören.
Ein Song, ja, Stieber Twins, ne? Ein Stieber Twins Song 5050 featuring das Bo, werden wir hören. Dann knall den gleich rein für uns.
Ganz wichtige Information dazu, auf der CD gibt es 50-5, aber wir spielen 50-50 und die gibt es nur auf der Vinyl-Version. Und deshalb danke euch beiden, dass ihr dabei wart, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war wieder eine Freude.
Ja, Nico, immer wieder.
War ja gar nicht so eine hitzige Diskussion, oder?
Nee, nächstes Mal wieder. Und dafür jetzt der Song, Dan, dein Job, geht los. Bis bald. Ciao.
Bis dann, ciao. Mehr Hits, baby. Mehr Hits, baby.